Bubble, ein Podcast von Medico International.
I have a mix of emotions. I am happy for the ceasefire because I will go back to my normal life.
Ich habe gemischte Gefühle. Ich bin froh über den Waffenstillstand, weil ich zu meinem normalen Leben zurückkehren werde. Und traurig, weil ich den Rest meines Lebens ohne meine Freunde leben muss, die beim Völkermord ermordet wurden. Ich fragte mich, was ich nach dem Waffenstillstand tun soll und habe mich entschieden, nach Rafah zurückzukehren und unser Haus wieder aufzubauen. Ich werde meinen Traum verwirklichen können, meinen Masterabschluss in International Finance zu machen. Ich habe viel zu tun. So einfache Dinge wie den Sonnenaufgang zu sehen, einzukaufen, was ich will und nachts auf der Straße spazieren zu gehen. Jetzt kann ich in Frieden weinen.
Das war die Stimme der Medico-Partnerin Rania aus Khan Yunis direkt nach der Bekanntgabe des Waffenstillstands. Nach dem Massaker der Hamas und weiteren bewaffneten Gruppen vom 7. Oktober hat Israel den Gazastreifen militärisch angegriffen. Über die Dauer von mittlerweile 15 Monaten ist die Lage in der Region eskaliert. Mit dem Ziel, die Hamas zu besiegen, wurde der Gazastreifen praktisch jeden Tag bombardiert. Straßen, Schulen und Krankenhäuser wurden systematisch zerstört und immense Opferzahlen in Kauf genommen. Laut dem Gesundheitsministerium in Gaza sind seitdem über 46.000 Palästinenserinnen und Palästinenser durch die israelische Armee getötet und über 110.000 Menschen verletzt worden. Nach offiziellen Zahlen des UN-Menschenrechtsbüros sind über 2/3 der Todesopfer Kinder und Frauen. Aus dem Norden Gazas wurde die Bevölkerung nahezu gänzlich vertrieben. Rund 2 Millionen Menschen befinden sich innerhalb des Kleingebiets auf der Flucht, das nur halb so groß wie Hamburg ist. Wirklich sichere Aufenthaltsorte gibt es jedoch für niemanden. Die israelische Regierung verhindert, untersagt und sabotiert zudem seit vielen Monaten die Auslieferung von Hilfsgütern wie Lebensmittel, Wasser und Medizin. Die Bevölkerung ist drastisch unterversorgt, hungert und leidet an vermeidbaren Krankheiten. In Gaza geht es seit Monaten im wahrsten Sinne des Wortes tatsächlich nur noch ums nackte Überleben. Jetzt gibt es nach langen Verhandlungen ein Abkommen für einen Waffenstillstand. Der Plan umfasst 3 Phasen, doch das sollte klar sein, die Waffenruhe bedeutet noch lange kein Ende des Krieges. Was bedeutet der Deal zwischen der israelischen Regierung und der Hamas nun für die Realität in der Region? Über die Lage und Einschätzungen und mögliche Perspektiven in Gaza und auch der Westbank spreche ich jetzt mit Riad Ottmann, Nahostreferent von Medico International, und Dr. Muriel Asseburg von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Hallo.
Morgen.
Hallo.
Genau vor einem Jahr haben wir bereits hier gesessen und eine Folge zu dem 7. Oktober und dem Krieg in Gaza gemacht. Damals noch mit dem Titel No Way Out? Jetzt scheint es zumindest die Möglichkeit für einen Ausweg aus dem Kriegszustand zu geben. Ein Waffenstillstand steht jetzt kurz bevor. Wir haben ja gerade eingangs aus dem Gazastreifen die Stimme der Medico-Partnerin Rania gehört. Ihren Namen haben wir aus Sicherheitsgründen geändert. Ich finde, es ist ja unglaublich berührend und bemerkenswert, wie sie noch aus dem Elend Gazas in die Zukunft denkt. Riad, du hast kurz nach dem sogenannten Deal zum Waffenstillstand, als der eröffentlicht wurde, Folgendes gepostet. Ich bin nicht optimistisch, was die Zukunft angeht, aber ich freue mich für alle, die in den vergangenen 15 Monaten überlebt haben, in der gesamten Region, vor allem natürlich in Gaza. Für sie zählt sicher erstmal der Moment. Ich atme mit ihnen auf. Kurz nach der Bekanntgabe sollen sich laut Medienberichten tausende Menschen auf den Straßen des Gazastreifens zum Feiern versammelt haben. Wie groß ist die Erleichterung und Hoffnung auf Frieden in Gaza jetzt?
Na, Frieden ist ein großes Wort. Ich würde sagen, die Erleichterung herrscht erstmal vor. Der Punkt ist, glaube ich, weshalb unsere Partner eben nicht nur erleichtert sind, sondern weiterhin auch besorgt, dass diesem 3-Phasen-Plan ja schon auch eine Halbwertszeit innewohnt. Also es ist ja nicht klar, ob das tatsächlich nur eine vorübergehende Waffenruhe dann bleibt oder ob daraus ein längerfristiger, mittel- bis längerfristiger Waffenstillstand wird.
Schauen wir uns den Deal mal genau an, unterteilt in 3 Phasen, hast du gerade schon gesagt, Riad. Beginnen soll es mit der Freilassung von 33 israelischen Geiseln, die seit dem 7. Oktober verschleppt sind, und gleichzeitig soll die israelische Armee sich schrittweise zurückziehen. Was beinhaltet der Deal genau und vor allem, wie realistisch ist eigentlich das Ganze?
Ich glaube, es ist ganz wichtig zu sehen, dass
mit aller Kritik, die man an diesem Deal haben kann und mit allen Ungewissheiten, die damit zusammenhängen, endlich die Möglichkeit besteht, dass es zu einer Waffenruhe kommt. Das heißt, dass die Waffen schweigen, dass keine Leute mehr getötet werden, dass die Geiseln freikommen und das ist auch Teil der ersten Phase jetzt, massiv humanitäre Hilfe in den Gazastreifen reinkommt, dass die Zugangsbeschränkungen aufgehoben werden. Und das ist ein Fortschritt an sich. Der zweite Punkt, der wichtig ist, ist, dass das die Möglichkeit bietet, vom Krieg in die Diplomatie wiederzukommen, also eben nicht nur über die Umsetzung dann von Phase 2 und 3 zu sprechen, sondern auch über eine Konfliktregelung zu sprechen. Und auch das ist wichtig. Und dann kommen natürlich die vielen Fragen, die es gibt, die bislang nicht geklärt zu sein scheinen. Wir wissen es ja nicht ganz genau, weil wir den Text des Abkommens nicht kennen. Aber insbesondere für Phase 2 und 3 scheint bislang noch nicht ausverhandelt, wie viele Dinge geregelt werden, wie die Umsetzung erfolgen soll. Die Frage ist, wer genau kontrolliert denn dann den Gazastreifen? Die Frage ist, was passiert mit dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNRWA? Ist es tatsächlich so, wie die Knesset letztes Jahr beschlossen hat, dass ab 28. Januar das UN-Hilfswerk nicht mehr arbeiten kann? Dann würde die humanitäre Hilfe in Gaza zusammenbrechen und sich keine Verbesserung einstellen. Wie wird Wiederaufbau organisiert? Also wie sieht die Governance von Wiederaufbau aus im Gazastreifen? Ist es tatsächlich so, wie in Entwürfen das Abkommen vorgesehen, dass es freie Bewegungsfreiheit für Personen und Güter gibt? Das wäre ein Riesenfortschritt gegenüber dem Zustand von vor dem 7. Oktober 2023. Also ganz viele ungeklärte Fragen. Und weil der Prozess so lange über letztlich 3 Monate angelegt ist und so viele Mechanismen vorgesehen sind, ist der Prozess natürlich sehr störanfällig. Ja? Weil letztlich über jeden einzelnen Schritt man wieder stolpern kann und es Rückschläge geben kann.
Was bedeutet denn der Waffenstillstand für die Menschen auf der palästinensischen und auch auf der israelischen Seite?
Nun, also Muriel hat das ja eben schon gesagt, wenn das jetzt sich so materialisieren sollte, zumindest in Phase 1, wie sich das jetzt alle wünschen, dann müsste das Töten in Gaza aufhören und die humanitäre Hilfe spielt natürlich eine riesige Rolle. Ich halte das Wiederaufbauszenario, da war ja von, ich glaube, 3 bis 5 Jahren erstmal jetzt die Rede, für viel zu optimistisch. Also es gab ja schon unter anderem, meine ich, die Prognose des UN-Minenräumdienstes, die sagten, es würde mindestens 14 Jahre dauern, nicht explodierte Munition und eben die ganzen Trümmer der zerstörten Gebäude zu räumen. Deshalb sehe ich überhaupt nicht wirklich, dass in 3 bis 5 Jahren der Gazastreifen auch nur halbwegs wieder aufgebaut werden kann. Aber das Wichtige ist tatsächlich, dass eben das Sterben und Töten jetzt aufhört und dass dazu eine Möglichkeit besteht. Ich bleibe skeptisch, was die Einhaltung der Waffenruhe angeht, vor allen Dingen von israelischer Seite. Auch wenn ich mir zum Beispiel das Abkommen mit Libanon ansehe, wenn ich mir ansehe, dass die israelische Armee oder die israelische Regierung mehrfach diese Waffenruhe in Libanon bereits gebrochen hat. Ich bin da wenig hoffnungsfroh, dass die israelische Armee sich wirklich aus den bereits eroberten Gebieten in Gaza zurückziehen wird, aus den sogenannten Korridoren dort. Also wenn man sich beispielsweise den Netzarim-Korridor anguckt, da darf man sich ja nicht nur eine Straße vorstellen, die irgendwie von Osten nach Westen, also quer durch Gaza zur Mittelmeerküste führt und den Gazastreifen in eine nördliche und südliche Hälfte teilt, sondern alleine dieser Korridor sind mittlerweile 15% der Gesamtfläche Gazas. Also sind 56 Quadratkilometer. Der Philadelphia-Korridor an der Grenze zu Ägypten ist bereits im Prozess ausgebaut zu werden. Also Israel hat begonnen, dort militärische Einrichtungen zu errichten, die meines Erachtens eigentlich auf eine dauerhafte Kontrolle angelegt sind. Und das war ja auch immer die Ansage während der letzten Monate, dass die israelische Armee Gaza nicht komplett räumen würde.
Vielleicht können wir noch kurz auf die israelische Seite auch schauen. Also das Abkommen bietet natürlich jetzt die Chance, dass die Geiseln, die noch in Hand der Hamas und anderer bewaffneter Gruppierungen sind, endlich freikommen. Auch hier ein schwieriger Prozess, also sehr kleinteilig vorgesehen, wann wer freigelassen wird, störanfällig. Aber natürlich die große Chance, dass nicht noch mehr Geiseln sterben aufgrund der Situation, in der sie untergebracht sind oder aufgrund von Militäroperationen. Der andere Punkt, der hier noch wichtig ist, ist, dass wenn die Waffenruhe hält, natürlich auch dann die Möglichkeit besteht für die israelische Bevölkerung aus den Kibbuzim und dem Umland des Gazastreifen tatsächlich in den Wiederaufbau dieser Gemeinden zu gehen und zurückzukehren und dort auch in Sicherheit zu leben. Hm.
Was man sich ja irgendwie fragt, warum kommt diese Waffenruhe eigentlich genau jetzt? Vor allem, es gab ja diesen eigentlich fast identischen Vorschlag mit minimalen Unterschieden bereits im Mai vergangenen Jahres. Was hat sich an der Situation jetzt geändert? Da wird ja auch viel über die Rolle von Donald Trump spekuliert. Fakt ist, dass er seinen Middle East-Sondergesandten Stephen Witkoff zu den Verhandlungen geschickt hat. Er soll scheinbar ziemlichen Druck auf Netanyahu ausgeübt haben, dem Deal auch zuzustimmen. Trump hat das ja medial auch eigentlich bereits für sich verbucht, ohne überhaupt im Amt zu sein, offiziell. Kommenden Montag beginnt dann seine Präsidentschaft. Was ist im Hinblick auf den Waffenstillstand, aber auch auf die palästinensische Perspektive zu erwarten unter auch dieser Regierung dann?
Also tatsächlich würde ich sagen, der Trump-Faktor ist der entscheidende Faktor, warum wir jetzt diesen Abkommen haben über eine Waffenruhe. Und in der Tat hat der designierte Nahostbeauftragte von Trump, Steve Witkoff, gemeinsam mit dem Biden-Team dieses Abkommen jetzt verhandelt und natürlich gemeinsam mit den Kataris und den Ägyptern. Und nach allem, was wir hören aus der Region, von denjenigen, die an den Verhandlungen beteiligt sind, hat Witkoff tatsächlich einen völlig anderen Verhandlungsstil vorgelegt. Also einerseits die sehr massiven Drohungen von Trump direkt. Ja, wenn es jetzt nicht vor dem Amtsantritt zu einem Deal kommt, dann bricht die Hölle los. Und andererseits eben ein sehr massiver Ansatz von Witkoff, in diese Gespräche reinzugehen, wo er eben sehr viel stärker als vorher bereit war, nicht diplomatisch zu agieren, sondern Druck auszuüben und sehr deutlich zu machen, wir erwarten, dass jetzt was passiert. Ganz entscheidend wird sein, ob die US-Administration eben in den kommenden Wochen und Monaten dranbleibt und weiter diesen Druck ausübt, damit genau das nicht passiert, was Riad vorher auch schon gesagt hat, nämlich die Befürchtung, dass der Waffenstillstand dann doch nicht eingehalten wird, dass man sich an kleinen Unstimmigkeiten hier und da aufhängt, um nicht weiterzumachen. Und da sehe ich tatsächlich first and foremost die US-Administration in der Pflicht. Und dann werden wir sehen, ob das, was sich mit diesem Deal so ein bisschen abgezeichnet hat, nämlich, dass wir es hier mit einem weniger ideologischen und sehr viel stärker transaktionalen Präsidenten zu tun haben werden, sich dann auch übersetzt eben in ein entsprechendes Follow-up und eine ganz enge Begleitung des Prozesses.
Wenn ich da kurz einhaken darf, weil das ist natürlich eine Gleichung mit sehr vielen Unbekannten, weil natürlich darüber spekuliert wird, Trump als Dealmaker, und du hast es gesagt, Muriel, transaktionaler Präsident, und daher natürlich die Frage, was hat er denn Netanyahu versprochen, vielleicht was eben nicht offiziell bekannt ist, damit der seine rechtsextremen Partner oder rechtsradikalen Partner aus der Regierungskoalition drin behält, dass sie die Füße stillhalten, und da sollte der Blick natürlich in Richtung Westjordanland gehen.
Das wäre auch genau meine nächste Frage, weil es zeichnet sich ja bereits ab, wir werden es jetzt sehen, Teile der rechtsextremen Regierung lehnen den Waffenstillstand bisher ab. Sollten sie im Kabinett zustimmen, kann man davon ausgehen, dass diese Zustimmung teuer gewonnen werden müsste. Was ja, könnte das auch im Hinblick auf das Westjordanland bedeuten?
Naja, also ich denke, Netanyahu wird das so oder so diesen Deal durchbekommen jetzt. Wenn nicht mit Zustimmung von Ben-Gvir und Smotrich, dann wird er das mit Zustimmung auch von Oppositionsparteien oder Teilen der in der Knesset vertretenen Parteien durchbekommen, die nicht Teil der Koalition sind. Und dann ist eben die große Frage, ist das, was die US-Administration jetzt durchgesetzt hat, wird das einfach nur Window-Dressing gewesen sein, damit die Inauguration von Donald Trump eben diesen ich sag mal, dieses Verdienst für sich in Anspruch nehmen kann, oder geht es da tatsächlich um eine mittel- bis langfristige Konfliktregelung? Und man kann natürlich viel spekulieren, was das heißen könnte, was vielleicht für das Westjordanland versprochen worden ist. Wir haben in den letzten Jahren gesehen eine zunehmende Beschleunigung auch im Siedlungsbau, auch im Ausbau von mit den Siedlungen verbundener Infrastruktur wie Straßen und so weiter und so fort. Und da könnte es natürlich schon sein, dass der Siedlerbewegung und der israelischen Regierung gemeinsam freie Hand gelassen wird seitens der US-Administration, weil eigentlich gar kein priorisiertes außenpolitisches Interesse an der Gründung eines palästinensischen Staates besteht.
Das ist ganz bestimmt das, was man erwarten würde, auch wenn man zurückguckt auf die erste Amtszeit von Trump, wo er ja tatsächlich die Siedlungs- und Annexionsagenda mit unterstützt und mit befördert hat. Vielleicht hat sich aber tatsächlich was geändert, und das wäre zu hoffen, dass die Idee, sich weiter als Peacemaker, Dealmaker zu profilieren, dazu führt, dass der nächste US-Präsident doch sehr viel stärker die Belange einbezieht, die für die Saudis wichtig sind, weil er sehr deutlich gemacht hat, er möchte aufbauen auf den sogenannten Abraham-Abkommen, also den Abkommen, die er in seiner ersten Amtszeit vermittelt hatte zwischen Israel und vier arabischen Staaten, und den Deal ausweiten auf Saudi-Arabien, also eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und Saudi-Arabien vermitteln. Und wenn er das möchte, dann muss er eben einbeziehen, dass für die Saudis die Situation sich geändert hat, dass die Saudis heutzutage viel selbstbewusster auch auftreten noch als in der Vergangenheit. Und einen Punkt, den die eben sehr klar formuliert haben, ist, dass eine Bedingung für eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel irreversible Schritte in Richtung einer Zwei-Staaten-Regelung sind. Das wäre zu hoffen, dass das eben genau diese Siedlungsagenda eindämmt, weil wenn es zu Fortschreibung der Siedlungstätigkeit kommt, wenn es zu sogar formalen Annexionen in der Westbank kommt, dann ist eine Zwei-Staaten-Regelung hinfällig.
Neben der Befreiung der Geiseln hat die israelische Regierung als oberstes Kriegsziel ja immer die Zerstörung, die Vernichtung der Hamas proklamiert. Das ist bis heute nicht gelungen. Dennoch ist die Hamas stark geschwächt. Welche Rolle wird und kann die Hamas in Zukunft überhaupt spielen?
Also ich denke, es stimmt. Die Hamas ist extrem geschwächt aufgrund von zwei Faktoren im Wesentlichen. Das eine ist, dass die sogenannte Achse des Widerstands nicht mehr so existiert, wie sie nach dem 7. Oktober 2023 agiert hat, also in koordinierter Art und Weise. Das Assad-Regime ist gefallen, Hezbollah ist extrem geschwächt, der Iran ist geschwächt. Das heißt, Hamas ist regional ganz stark isoliert. Und auf der anderen Seite ist Hamas deshalb geschwächt, weil die Bevölkerung insbesondere im Gazastreifen doch deutliche Kritik mittlerweile auch an Hamas formuliert und an der Art, wie Hamas am 7. Oktober und in der Folgezeit vorgegangen ist. Und dennoch ist Hamas da. Wir haben vor ein paar Tagen den US-Außenminister Blinken gehört, wie er in der Rede nochmal betont hat, dass seit dem 7. Oktober es Hamas gelungen ist, mindestens so viele Kämpfer zu rekrutieren, wie durch Israel getötet worden sind. Und Hamas ist nach wie vor als politische Kraft eben auch da und als soziale Kraft da. Das heißt, auch in der Zukunft wird Hamas ein Veto-Akteur sein, wird ein Ansprechpartner sein, wird nach meiner Einschätzung nicht mehr die Regierung im Gazastreifen stellen, aber eben Teil von neuen Arrangements sein und wahrscheinlich eher im Hintergrund mitwirken. Und dazu werden ja auch nach wie vor eben Gespräche geführt zwischen den unterschiedlichen palästinensischen Fraktionen. Im letzten Jahr hatte man sich geeinigt auf ein sogenanntes Verwaltungskomitee in diesen Gesprächen, das durch Technokraten bestückt sein sollte. Dieses Verwaltungskomitee hat Ramallah, also der palästinensische Präsident, bislang nicht endossiert. Aber letztlich wird es über kurz oder lang auf eine ähnliche Konstellation meiner Ansicht nach rauslaufen.
Wenn ich dazu ergänzen darf, weil es gibt natürlich immer die Umfragewerte auch, und das habe ich ja vor einem Jahr eigentlich auch schon gesagt, meine ich hier gesagt auch unter anderem, das ist natürlich immer konjunkturell bestimmt, ne? Zustimmungswerte zur Hamas vor allen Dingen. Und während militärischen Eskalationen geht das tendenziell oft sogar noch mal ein bisschen in die Höhe, auch trotz hoher Opferzahlen, einfach weil im Gegensatz zur Fatah von Palästinenser Präsident Mahmoud Abbas dann die Hamas tatsächlich als Widerstandskraft aus palästinensischer Sicht gesehen wird, während die Fatah eigentlich als Subunternehmerin der israelischen Besatzung gesehen wird. Und wenn man das an einer Sache verdeutlichen kann, ist das vermutlich die letzte große Operation der palästinensischen Autonomiebehörde und ihrer Sicherheitsorgane oder auch bewaffneten Kräfte im Flüchtlingslager und gegen das Flüchtlingslager in Jenin in der nördlichen Westbank. Das ist einer der Brennpunkte, gegen den auch die israelische Armee seit bestimmt 2 Jahren intensiviert vorgegangen ist, neben auch dem Flüchtlingslager Balata beispielsweise in Nablus oder neben den beiden Flüchtlingslager in Tulkarem, wo es natürlich bewaffnete Zellen tatsächlich gibt. Die sind nicht alle Hamas und zum Teil sind die tatsächlich mit keiner politischen Fraktion eindeutig verbunden. Aber wo sich die Autonomiebehörde unter Abbas in der palästinensischen Bevölkerung eben weiter den Ruf erworben hat, die israelische Besatzung zu unterstützen, statt die Interessen der palästinensischen Bevölkerung unter Besatzung gegen die Besatzungsmacht zu vertreten.
Vielleicht, wenn ich darf, noch einen Satz dazu. Also letztlich ist natürlich die Frage, welche Kräfte erhalten die Oberhand in den palästinensischen Gebieten? Wer stellt die palästinensische Führung? Wer hat Legitimität und ist populär in den palästinensischen Gebieten? Hängt in allererster Linie davon ab, gibt es für die Menschen Aussichten, Perspektiven, die positiv und konstruktiv sind und andere sind als bewaffneter Kampf? Ja? Gibt es zivile Möglichkeiten, Konflikte zu bearbeiten und gibt es Perspektiven für eine Öffnung, für wirtschaftliche Entwicklung, für ein menschenwürdiges Leben in diesen Gebieten?
Wie wahrscheinlich ist denn, dass das Abkommen dann, wenn es denn in Kraft tritt, überhaupt eingehalten wird?
Ich denke, das hängt tatsächlich davon ab, wie groß und vor allen Dingen wie nachhaltig der Druck auf die israelische Regierung in erster Linie sein wird. Denn also die Hamas wäre bereit gewesen, im Mai bereits ein Abkommen zu unterzeichnen. Also der damalige Vorschlag, der ja auch von der US-Administration unter Biden unterstützt wurde und dann auch vom UN-Sicherheitsrat, war wiederum ja eigentlich ein Remake eines früheren Vorschlags von Hamas, der, meine ich, im Januar 2024 bereits vorlag. Und wenn man sich wirklich das anguckt, was dann im Mai öffentlich wurde und mit dem vergleicht, was wir jetzt als geleakte Version des Abkommens haben, das wir aber natürlich nicht verifizieren können, ob das tatsächlich die Fassung ist, über die gesprochen werden sollte, dann ist das ja wirklich weitestgehend deckungsgleich. Und ich erinnere auch nochmal daran, dass das Scheitern eines Abkommens im Mai, Juni vor allen Dingen mit drei Faktoren zusammenhing aus meiner Erinnerung. Das eine war die Offensive gegen Rafah, vor der unter anderem die Biden-Administration und Annalena Baerbock als deutsche Außenministerin eindringlich gewarnt hatten. Das andere war damals schon der Punkt, der auch jetzt wieder eine Rolle zu spielen schien, nämlich der Anspruch der israelischen Regierung, ein Veto einlegen zu können in der Frage, welche Gefangenen freigelassen werden. Und das Dritte, und das war vielleicht mit das Wichtigste aus meiner Sicht, das war der israelische Anspruch darauf, den Philadelphia-Korridor zur Grenze nach Ägypten, also ganz im Süden Gazas, weiterhin militärisch kontrollieren zu wollen. Und das war von Anfang an eine rote Linie. Das war auch nicht Teil der Verhandlungen zwischen Hamas und der israelischen Regierung gewesen. Und das hat Netanyahu quasi dann als Bedingung nachgeschoben, was dann im Sommer 24 zu einem Scheitern dieser Waffenruhe führte. Auch nochmal zur Erinnerung, bis 23. Mai 2024 waren knapp 36.000 Menschen in Gaza getötet worden. Und jetzt sind wir bei über 46.000, also nochmal 10.000 mehr seither. In beiden Zahlen natürlich nicht die mindestens 10.000 Menschen eingerechnet, die unter Trümmern liegen und als tot gelten müssen.
Kommen wir zur letzten Frage. Auf lange Sicht, früher war die Zwei-Staaten-Lösung die politische Perspektive, die von allen immer wieder genannt und gefordert wurde. Wie realistisch ist ein Friedensprozess überhaupt? Worin besteht nach all dem, was passiert ist, jetzt überhaupt noch eine politische Perspektive für die Zukunft?
Also tatsächlich haben sich die Voraussetzungen für einen Friedensschluss seit dem 7. Oktober 2023 nicht verbessert, sondern weiter verschlechtert. Wir haben in beiden Bevölkerungen eine dominante Haltung, die eben sehr stark auf das eigene Volk fixiert ist, auf das eigene Leiden. In beiden Bevölkerungen sind die kollektiven Traumata wieder erweckt worden. Es gibt sehr wenig Raum für Empathie mit der anderen Seite. Es gibt sehr wenig Raum, überhaupt darüber nachzudenken, wie Koexistenz, wie Zusammenleben gestaltet werden kann. Im Grunde herrscht die Sprache der Gewalt, herrscht die Sprache der Entmenschlichung vor. Das heißt, ohne ein ganz massives und konzentriertes Einwirken von internationaler Seite sehe ich nicht, dass da Fortschritte erzielt werden können. Und wie wir in den letzten Monaten auch noch mal gesehen haben und auch jetzt gerade noch mal sehen, sind dabei die USA und die arabischen Staaten, insbesondere eben Ägypten und die Kataris, die unterschiedliche Verbindungen zu den Konfliktparteien haben, ganz zentral. Und ob wir uns von einer Waffenruhe zu einem permanenten Waffenstillstand und dann zu einer Konfliktregelung bewegen, wird ganz entscheidend davon abhängen, ob der Druck der Vermittler weiter anhalten kann. Und, das haben wir vorher schon angesprochen, dieses Ziel einer saudisch-israelischen Annäherung spielt dabei meiner Ansicht nach auch nochmal eine ganz große Rolle. Ja, ob das eben gekoppelt wird mit Fortschritten in der Palästina-Frage. Wenn das nicht gelingt, dann werden wir auch keinen Friedensprozess sehen und keine Fortschritte hinsichtlich einer dauerhaften Stabilisierung, auch unterhalb einer Konfliktregelung. Aber selbst einer dauerhaften Stabilisierung, das kann dann nicht gelingen.
Vielleicht ergänzend zu dieser ja auch politischen Ebene, die du gerade aufgemacht hast, Muriel. Ich denke auf gesellschaftlicher Ebene, auch auf individueller Ebene, weil du vorhin Steen ja auch von Frieden, du hast das Wort Frieden in den Mund genommen, und ich denke, ein wesentlicher Punkt wird natürlich die Aufarbeitung, auch die strafrechtliche Aufarbeitung oder völkerstrafrechtliche Aufarbeitung der begangenen Verbrechen sein. Jetzt ist das auf palästinensischer Seite so, dass israelische Streitkräfte ja die meisten der wenigen von Hamas, gegen die beispielsweise Haftbefehle aus Den Haag vom Internationalen Strafgerichtshof vorlagen, bereits getötet hat. Auf israelischer Seite sieht das natürlich mit den vorliegenden Haftbefehlen gegen Netanyahu und den ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant ganz anders aus. Und da spielt die sogenannte internationale Gemeinschaft natürlich auch eine Rolle. Auch der Schaden, der Flurschaden, den beispielsweise Positionierungen wie die der Bundesregierung mit sich bringen im sogenannten globalen Süden, wenn Berlin sich eben dann doch gegen solche Verfahren positioniert oder die zumindest mit öffentlichen Äußerungen oder auch Interventionen bei Gerichtshöfen versucht zu unterminieren. Weil das beschädigt dann eben das Eintreten für rechtliche Rahmenwerke wie das Völkerrecht oder eben menschenrechtliche Konventionen, die entsprechenden Pakte, deren Vertragspartei Deutschland ja auch unter anderem ist.
Vielen Dank für das Gespräch an euch beiden.
Sehr gerne.
Danke auch.
Global Trouble ist ein Podcast von Medico International, gehostet von mir, Steen Thorson, Redaktion Imad Mustafa, Karin Zenig und Marion Neumann. Musik Jakob Hersch, Produktion Max Stern.